Gut, wir kommen dann zum zweiten Teil und das ist der erhabene Dienst Christi, also geht es jetzt mehr um das, was er getan hat, nicht um seine Person. Es ist auch kein direkter Vergleich mehr mit anderen Personen. Das ist also vor allem das Kapitel 8, 9 bis Mitte Kapitel 10, was sich damit beschäftigt. Ich habe jetzt in der Pause noch ganz schnell diese kleine Skizze gemacht. Die Sie Bibel ein bisschen kennen, wissen, was das ist wohl. Das ist eine Draufsicht von dem Heiligtum in der Wüste. Ich habe leider es nicht maßstabsgetreu, ich hatte keinen, in der Eile ging das nicht. Die Linie, die ganz außen herum geht hier, das ist der sogenannte Vorhof. Dann vorne, man kommt also, hier ist Osten, nicht? Dann kommt man in den Vorhof herein durch einen Vorhang und das, auf das man dann stieß, der Abstand war sicher größer als hier jetzt gerade eingezeichnet, kam dann der Brandopferaltar. Bis dahin kam der normale Israelit, wenn er denn ein Opfer brachte, bis zu diesem Ort weiter kam er nicht. Dann folgte nach dem Brandopferaltar das Waschbecken, wo sich der Priester jeweils Hände und Füße waschen musste, wenn er aus diesem Bereich in die Stiftshütte selbst hineingeht, was das große blaue Rechteck ist, dann musste er sich zuvor die Hände und auch die Füße waschen in diesem Becken. Sogenannte eherne Waschbecken, also aus Kupfer war das gemacht. Dann betrat er durch einen Vorhang hin das eigentliche Heiligtum. Und dieses Heiligtum war dreimal so lang wie breit und hoch. Also die Länge waren 30 Ellen, die Breite und die Höhe 10 Ellen. Und dieses Heiligtum war eingeteilt in zwei Abschnitte, in die sogenannte vordere Hütte, wird das genannt im Hebräerbrief, die doppelt so lang war, also 20 Ellen lang. In der standen der goldene Leuchter auf der linken Seite und der Tisch mit den Schaubroten auf der rechten Seite. Und in der Mitte vor diesem Vorhang hier stand der goldene Räucheraltar. Hinter dem Vorhang stand dann die Bundeslade in einem Raum, der also genau wie ein Würfel war, 10 Ellen lang, von hier bis hier 10 Ellen breit und auch 10 Ellen hoch, ein vollkommenes Maß. So, also der Israelit, der normale Israelit, der konnte also bis hierhin kommen, weiter nicht. Die Priester, die männlichen Priester, Erwachsenen, wenn sie nicht mit irgendeinem Makel behaftet waren, haben sich natürlich hier genau bewegt, aber sie haben sich auch hier im Heiligtum bewegt. Und einmal im Jahr ist dann der Hohepriester, also die Aaron und später auch die Nachfolger, in diesen Bereich hineingegangen, durch den Vorhang hin, um Blut auf die Bundeslade zu sprengen. Und dem Abschnitt, den wir uns jetzt nähern im Hebräerbrief, der kann eigentlich nicht wirklich verstanden werden, ohne ein wenig von diesem Heiligtum zu kennen und von all den Verrichtungen, die da in diesem Heiligtum stattfanden. Und weil der Brief an die Hebräer eben an Judenchristen gerichtet war, sie kannten natürlich all diese damit verbundenen Vorschriften. Und der Hebräerbrief zeigt uns jetzt, was diese einzelnen Dinge denn nun, dass das Schatten waren, Vorbilder hin auf Bedeutungen für uns Christen jetzt. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Der Brandopferaltar, der im Vorhof steht, der Vorhof ist ein Bild dieser Erde. Das ist einfach die Erde, auf der wir leben. Und dieser Altar ist das Bild des Kreuzes Christi. So wie auf dem Altar Opfer gebracht wurden, so ist der Herr Jesus das Opfer geworden auf Golgatha. Nachdem der Herr Jesus, ja, nun ist, wie gesagt, einmal im Jahr musste der Priester mit Blut von Tieren, die hier auf diesem Altar oder die zumindest da geschlachtet wurden, und Teile von den Tieren, das Fett kam auch auf den Altar, ist mit diesem Blut also hier reingegangen, hier durchgegangen, vorbeigegangen hier rein, hat es dann einmal hier drauf gesprengt, auf den Deckel der Bundeslade und siebenmal auf den Boden vor die Bundeslade. Und das hat er getan mit einem Opfertier für sich und seine Familie, für das priesterliche Haus. Das war sogar das größere Opfertier, das war ein Rind. Und er hat es noch einmal getan mit dem Blut eines Widders, eines Ziegenbocks, Entschuldigung, und das war für das Volk. Für das Volk war es also eigentlich, für das ganze Volk, ein kleineres Tier als für die priesterliche Familie, die ja nur aus wenigen Personen bestand. Das ist schon ganz eigenartig, man hätte das eher umgekehrt gedacht. Aber das liegt daran, dass diese priesterliche Familie ein Bild ist. Der hohe Priester ist ein Bild von Christus. Und die priesterliche Familie ist ein Bild von uns, von den Gläubigen der Neuzeit. Und darum auch dieses große Opfer, was da gebracht wird. Also der hohe Priester ging dann hinein, hat dieses Blut da hinein, zweimal, wie gesagt, mit dem Opfer für sich und sein Haus, mit dem Opfer für das ganze Volk. Und dann ist er wieder herausgegangen und das war der einzige Zutritt, den er da hatte, einmal im Jahr, um dieses Blut zu sprengen. Zu keinem anderen Zweck ging er da hinein. Nun, der Herr Jesus, nachdem er gestorben war, es gab ja die Stiftshütte nicht mehr, sondern es gab den Tempel in Jerusalem. Der war aber, wenn auch viel, viel größer, nach dem gleichen Muster gebaut worden, wie auch die Stiftshütte. So war auch der Salomonische Tempel gebaut. Das heißt, da gab es das Heiligtum als Ganzes und dann der hinterste Bereich, das sogenannte Allerheiligste. Und als der Herr Jesus starb, da geschah etwas ganz Eigenartiges, verursacht vielleicht äußerlich auch durch das Erdbeben, was da kam. Als er starb, da zerriss dieser Vorhang. Und zwar nicht von unten, dass er ein Mensch gewesen wäre, der den zerrissen hätte, sondern das hat Gott bewirkt. Er zerriss von oben bis unten. Und da nun der Vorhang praktisch weg war, ist das hier ein Raum geworden. Später haben sicher, ich weiß das nicht, die Juden da wieder einen ordentlichen Vorhang vorgehängt. Nicht? Das glaube ich schon, dass sie das irgendwie repariert haben. Aber was Gott zeigen wollte, ist, dass es diese Trennung nicht mehr gibt. Nun, jetzt ist noch ein Unterschied. Im Alten Testament, wie gesagt, der Hohepriester nur einmal im Jahr dorthin. Während seine Söhne, die kamen da überhaupt nie rein. Nur er, einmal im Jahr. Die Söhne kamen aber in diesen Bereich hinein. Sie haben den Leuchter jeden Morgen zubereitet, die Dochte wieder geschnitten. Sie haben die Brote auf diesem Tisch immer wieder ausgetauscht, von Sabbat zu Sabbat, wurden da frische Brote aufgelegt, da waren ja 12 Brote drauf, die 12 Stämme Israels darstellen. Sie haben hier Räucherwerk auf dem Altar geräuchert, das haben auch die Söhne Aarons getan. Aber sie kamen niemals hier hinein. Die Söhne Aarons sind ein Bild von uns, denn wir Christen sind alle Priester. Das sagt uns der erste Petrusbrief, dass wir ein heiliges Priestertum sind und weil dieser Vorhang jetzt nach Gottes Gedanken nicht mehr existiert, ist das ein Raum geworden. Und dieses Allerheiligste, das ist ein Bild vom Himmel selbst, vom Himmel. Der Herr Jesus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Und jetzt frage ich euch, wart ihr schon mal im Himmel? Wisst ihr, dass ich da täglich bin? Ich sage, ja, Schrocke, wie geht denn das? Ja, nicht mit meinem Körper. Natürlich nicht, bin ich hier auf der Erde. Aber wenn ich in Anbetung vor Gott bin, dann bin ich im Geiste vor dem Thron Gottes. Der steht im Himmel. Und das ist, wie wir das in Kapitel 4 gesehen haben, ein Gnadenthron. Diese Bundeslade ist ein Bild davon. In dieser Bundeslade, da waren ja die Tafeln des Gesetzes, die heiligen Forderungen Gottes, denen kein Mensch entsprechen konnte. Wie konnte denn Gott in der Mitte des Volkes wohnen, wenn es doch andauernd seine Gebote brach, dieser heilige Gott? Er konnte da nur wohnen, weil auf diesen Deckel immer wieder das Blut kam. Jedes Jahr einmal kam das Blut darauf. Und so ist der Thron Gottes, der eigentlich für uns ein Gerichtsthron sein müsste, ist zu einem Gnadenthron geworden, weil das Blut Jesu geflossen ist. Dort auf Golgatha. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass der Herr Jesus praktisch, wir singen in einem Lied, früher haben wir das gesungen, dein eigenes Blut getragen ins innere Heiligtum. Da ist natürlich dieses Bild aus dem Alten Testament einfach übernommen worden, aber nicht, dass ihr denkt, der Herr Jesus hätte Blut mit in den Himmel genommen. Ja. Kraft des Vergossenen. Ist er in den Himmel eingegangen. Und wie gesagt, jetzt steht uns der Zutritt in diesen Bereich, da wo Gott thront, offen. Und das ist eben, wollen wir sagen, die ganz große Änderung gegenüber dem Alten Testament, dass dieser Vorhang hier nicht mehr existiert und dass die Priester, die Söhne Aarons, die nie in diesen Bereich kamen, die ein Bild von uns sind, wir sind nun an dem Ort, weil es eins geworden ist, wo Gott selbst wohnt. Das nur so als kleiner Vorspann für das, was jetzt noch alles kommt. Dieser Teil, der jetzt vor uns kommt, möchte ich nochmal in drei Teile teilen. Christus, der Mittler des neuen Bundes. Christus im himmlischen Heiligtum, das ist Kapitel 9. Und dann Christus, das vollkommene Opfer. Nun, also kommen wir erst, ja, Christus, der Mittler des neuen Bundes. Wir haben zuerst in Kapitel 8 nochmal eine Zusammenfassung und Überleitung, möchte ich nicht im Näher darauf eingehen, dann wird gezeigt, dass das Priestertum Christi besser ist als das des Gesetzes, also das aaronitische Priestertum. Und dann kommt das Priestertum Christi und der neue Bund. Da möchte ich ein bisschen stehen bleiben. Das ist also das Hauptthema von Kapitel 8, der neue Bund. Ja, wenn es einen neuen Bund gibt, dann gab es natürlich, sonst würde das Wort ja keinen Sinn machen, auch einen alten Bund. Der alte Bund ist der Bund des Gesetzes. Ist der Bund, der am Berg Sinai, den Gott am Berg Sinai mit dem Volke Israel geschlossen hat. In diesem Bund, der sich auf das Gesetz gründete, gingen beide beim Bund, haben wir ja zwei Parteien, nicht jetzt gegeneinander, aber zwei Parteien, mindestens zwei sind da, wenn ein Bund gemacht wird, da müssen zwei Teilnehmer da sein, die einen Bund machen. Auf der einen Seite war Gott und auf der anderen Seite dieses Volk Israel. Und bei diesem Bund hatten beide Seiten Verpflichtungen. Das Volk Israel hatte die Verpflichtung, die Gebote Gottes zu halten.
die ihren Ausdruck vor allem in den 10 Geboten fanden, aber dann noch viele weitere Bestimmungen, 613 Gebote insgesamt. Und Gott hatte die Verpflichtung oder ging die Verpflichtung ein, das Volk Israel zu segnen. Aber unter der Voraussetzung, dass es seine Gebote hielt. Das heißt, bei diesem Bund war zuerst einmal der eine Bündnispartner gefordert, nämlich das Volk. Es musste die Gebote Gottes halten. Und wenn es das tun würde, dann kam die Verpflichtung Gottes, nämlich zu segnen. Also erst das Volk gehorchen und dann würde Gott segnen. Und wir wissen, das erste Gebot von den 10 Geboten, die Gott in Stein gemeißelt hatte, geschrieben hatte mit dem Finger seiner Hand, war: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann auch, dass sie sich kein Bildnis und Gleichnis machen sollten. Und während Gott das Gebot gab, haben sie schon gebrochen. Da hatten sie das goldene Kalb gebaut und wo dann gesagt wurde: Hier, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Das heißt, sofort bei Eintritt des Bundes war er schon gebrochen. Und das macht Mose da ja deutlich daran, dass er die Tafeln, die er direkt aus der Hand Gottes empfangen hat, am Fuße des Berges zerbrochen hat. Mit dem, was Gott geschrieben hatte. Um das anzudeuten, das ist schon passiert gerade. Der Bund ist schon gebrochen. Und dann lesen wir vor allem im Propheten Jeremia schon, dass Gott einen neuen Bund machen würde mit diesem Volk, weil der alte gebrochen worden ist und auf dieser Grundlage des alten Bundes Gott dem Volk sich nicht mehr zuwenden konnte. Und dieser neue Bund, und das ist manche Christgläubigen im Christentum verstehen das falsch, sie meinen, dass dieser neue Bund mit den Christen geschlossen worden ist. Dem ist aber nicht so. Dass der Prophet Jeremia macht das ganz klar, dieser neue Bund, den wird Gott wieder mit seinem Volk Israel schließen, noch in der Zukunft. Wenn der Herr Jesus auf die Erde zurückkommt, um als König über dieses Volk zu regieren, dann wird dieser neue Bund mit dem Volk Israel geschlossen werden. Wir wissen, als der Herr Jesus das Mahl seinen Jüngern gab und diesen Kelch, da sagt er: Dies ist das Blut des neuen Bundes. Aber da stehen die Jünger als Vertreter des Volkes Israel, die waren ja alle Juden vor ihm. Und diesen Bund wird er mit seinem Volk schließen. Die Gläubigen der Jetztzeit sind Kinder Gottes. Ich habe noch nie gehört, dass Eltern mit ihren Kindern einen Bund machen. Eltern und Kinder machen keinen Bund. Also es ist nicht so, dass dieser Bund mit den Christen geschlossen worden ist. Nur das Blut dieses Bundes ist das gleiche Blut, das für uns geflossen ist, natürlich. Und der neue Bund, ich will mal sagen, was ist so das Kennzeichen? Nun, bei dem alten Bund, ich sagte, die Grundlage dieses alten Bundes waren diese 2 Tafeln des Gesetzes, wo Gott mit seinem Finger in die Steintafeln geschrieben hat. Und dann sehen wir bei dem neuen Bund, da würde Gott die Gesetze nicht, das steht im Propheten Jeremia, nicht auf Stein schreiben, sondern in die Herzen hinein. Das heißt, er würde dieses Volk fähig machen, innerlich bereit machen, diesen Geboten Gottes zu gehorchen. Das waren sie damals nicht. Die Gebote waren etwas außerhalb von ihnen und sie konnten sie nicht halten. Aber dann wird er diese Gebote in ihre Herzen schreiben, bei diesem neuen Bund. Ich möchte da nicht zu viel sagen. Dann Kapitel 9, Christus im himmlischen Heiligtum. Da finden wir in den ersten 5 Versen von Kapitel 9 das vorgestellt, was ich gerade vorhin an diesem Schaubild verdeutlicht habe. Es gab eine vordere Hütte, dort sind die Priester hineingegangen täglich. Es gab eine hintere, zweite Hütte, in die nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingegangen ging. In den Versen 1 bis 5 werden nur ein Teil der Dinge, die wir da gesehen haben, Brandopferaltar, Räucheraltar, Schaubrotetisch, Leuchter, Bundeslade, das wird alles aufgezählt. Und dann wird gesagt, da gab es diese Trennung zwischen dem vorderen und hinteren und dass in dem hinteren eben, das sind dann die Verse 6 bis 10, der Priester nur einmal im Jahr hineingehen konnte. Und dann wird gesagt, das Ganze ist ein Bild, ist ein Schatten der Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist der Brandopfertag, ist Golgatha und das Heiligtum ist der Himmel selbst. Dorthin ist der Herr Jesus eingegangen, ein für allemal. Und dorthin haben auch wir Zutritt durch den Glauben. Während in Kapitel 4 am Ende wir diesen Zutritt haben dort zum Thron der Gnade als Bittsteller, als solche, die Hilfe brauchen in Schwierigkeiten, haben wir dann in Kapitel 10, dass wir dort hinzunahen in Anbetung. Das eine Mal ist es mehr unsere Gebetsstunde. Ich meine jetzt, wir können natürlich auch immer persönlich kommen, aber wenn wir als Versammlung, als Gemeinde Gebetsstunde haben, nicht, dann nahen wir dem Thron der Gnade, um unsere Bitten vor Gott zu äußern. Aber wir kommen an den gleichen Ort, wenn wir am Sonntagmorgen im Zusammenhang mit dem Brechen des Brotes, da kommen wir ja nicht mit Bitten vor Gott. Da kommen wir vor Gott mit Anbetung. Und das ist eigentlich, jetzt müssen wir nochmal, ich blende nochmal zurück. Ja, da haben wir das Bild. Nicht wahr? Wir kommen, der Vorhang ist weg, für uns geistlich weg. Wir stehen hier am Räucheraltar. Und da bringen wir Gott etwas dar, was angenehm ist für ihn. Wir sprechen von, zu ihm von der Schönheit des Herrn Jesus, das ist Anbetung. Gott, was wir Gott bringen können, ist immer diesen einen, den er uns gegeben hat. Das ist seinen Sohn, den bringen wir vor ihn, sprechen vor Gott aus, was wir an Schönheiten an ihm gefunden haben und an dem, was er getan hat. Und das ist wahre Anbetung. Noch einmal, es ist etwas anders, wie das, was wir Kapitel 4 haben. Dort kommen wir an diesen Ort hier, an den Thron der Gnade, um von Gott etwas zu erbitten. Das ist die Gebetsstunde. Aber wenn wir kommen im Zusammenhang mit dem Brechen des Brotes, was muss aber nicht übrigens in dem Zusammenhang damit stehen, dann kommen wir nicht um etwas zu erbitten, sondern um Gott zu preisen und anzubeten in Form von Liedern oder Lobpreis in Form von Anbetung, anbetenden Gebeten. So, jetzt müssen wir wieder weitergehen. Also wir hatten gesehen, Christus ist in das himmlische Heiligtum eingegangen. Dann kommt das große Thema, ganz wichtige Thema. Im Alten Testament war es ja so, das ist wieder ein ganz, ganz großer Unterschied. Der hohe Priester im Alten Testament, der also einmal im Jahr mit Blut von zwei Opfertieren, einmal das Rind, einmal der Ziegenbock, da einging in das Allerheiligste, um das Blut dort zu bringen. Der brachte also, das wird im Hebräerbrief gesagt, fremdes Blut. Das meint nicht sein eigenes. Der hat sich ja nicht selbst geopfert, der Hohepriester. Der kam also mit Tierblut dahin. Aber der Herr Jesus, er ist der Priester und das Opfer gleichzeitig. Er ist beides. Er kommt und bringt gleichsam das Blut, aber es ist sein eigenes, nicht das von Tieren. Und das ist der ganz große Unterschied. Ich will jetzt wieder ähnlich wie bei dem Vergleich von den Personen im ersten Abschnitt, der Jesus verglichen mit Aaron, nun vergleichen wir den Herrn Jesus als Opfer mit den Opfern im Alten Testament. Kapitel 9, Vers 9 und 15, da heißt es, dass das Blut der Tiere das Gewissen nicht reinigen konnte. Es diente zu einer äußerlichen Reinheit des Fleisches, wird gesagt, aber es konnte das Gewissen nicht vollkommen machen, derer, die das Opfer brachten. Das ist bei uns anders. Das Gewissen ist gereinigt. Wir haben kein Gewissen mehr von Sünden. Das will nicht sagen, dass nicht mal, wenn wir gesündigt haben, dann schlägt unser Gewissen schon an. Das soll auch anschlagen. Aber unser Gewissen ist nicht mehr in Furcht vor Gott. Wir wissen, dass alle unsere Sünden der Herr Jesus dafür bezahlt hat, und ich habe keine Angst mehr vor Gott. Insofern ist mein Gewissen zur Ruhe gekommen. Dann wurden damals, kam dieses Blut nicht nur auf die Bundeslade, auch alle anderen Dinge des Heiligtums, vor allem bei der Einweihung desselben, wurden mit Blut besprengt. Und dann wird gesagt, ja gut, also bei den Tieren, da wurden diese materiellen Dinge mit besprengt und damit für den Gebrauch für Gott geheiligt. Aber die himmlischen Dinge selbst, das heißt die Wirklichkeit, wovon diese Dinge ja nur Vorbilder waren, sind gereinigt worden durch das Blut Christi. Da machen wir uns nicht so, ich muss selbst sagen, dass ich da nicht ganz genau weiß, so, was sind das für Dinge? Wir finden das im Kolosserbrief, nicht? Da wird, wenn wir mal den Vers lesen, in Kolosser 2, Entschuldigung, Kolosser 1. Vers 19. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, das heißt der Fülle Gottes, in ihm, das ist dem Herrn Jesus, zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und dann wird nachher gesagt, die Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmel. Beachten wir, das ist keine Allversöhnung. Hier geht es nicht um die Versöhnung von Menschen, sondern von Dingen. Menschen sind keine Dinge. Hier geht es um Dinge. Das sind, ich vermute, dass das abstrakte Dinge sind. Ich will mal ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, die Engel sind in einer gewissen Weise hierarchisch gegliedert. Ihr wisst, es gibt einen Erzengel, nennt die Bibel übrigens nur, mit Namen des Michael. Aber es gibt Machthierarchien bei den Engeln. Der oberste Engel war einmal Satan. Das sehen wir aus der Schrift. Und er ist aber gefallen. Und damit sind diese ganzen Machtstrukturen, dadurch, dass der oberste fällt, kommen in Unordnung. Ja? Und diese Dinge müssen wieder geordnet werden. Und das ist auch eine Sache, wo ich glaube, dass das durch das Blut des Herrn Jesus geschehen ist. Da sind Machtstrukturen vor Gott in Ordnung gebracht worden. Aber ich kann da nicht allzu viel drüber sagen. Auf jeden Fall geht es da nicht um Personen, sondern um Dinge. Ja, den Unterschied nannte ich schon. In Kapitel 9, Vers 12 und 15. Die Priester opferten fremdes Blut, das heißt Blut von Tieren, nicht von ihr eigenes. Der Herr Jesus opferten sein eigenes Blut. Er war also Priester und Opfer gleichzeitig. Ein weiterer Unterschied finden wir in den Versen 24 bis 26, und zwar einen ganz wesentlichen. Die Priester opferten jedes Jahr von neuem. Nach einem Jahr, das ist dieser große Versöhnungstag, es war der letzte große Festtag im jüdischen Kalender. Es gab ja Festtage, besondere Festtage, die nur einmal im Jahr kamen. Zum Beispiel das erste Fest war das Passa. Kam nur einmal im Jahr. Dann und so weiter. Und das letzte Fest, es war nicht der große Versöhnung, das war das Laubhüttenfest. Kurz davor, das letzte Fest war das Laubhüttenfest. Kurz davor kam dieses Fest oder dieser feierliche Tag, der große Versöhnungstag. Das war dieser Tag, an dem der Priester mit Blut ins Heiligtum ging. 3. Mose 16 ist das Kapitel, wo dieser Tag, was alles da geschehen sollte, beschrieben wird. Muss man daheim einmal lesen. 3. Mose 16, der große Versöhnungstag. Und wie gesagt, der wiederholte sich Jahr für Jahr. Aber der Herr Jesus, er ist nicht jedes Jahr noch einmal gestorben. Er hat sich einmal für immer geopfert. Sein Opfer muss nicht wiederholt werden. Dann, das ist mir jetzt erst, als ich heute Morgen noch ein wenig darüber saß, aufgefallen, diese Verse 27 und 28, wollen wir die mal aufschlagen in Hebräer 9. Und ich habe immer gedacht, warum wird das da so erwähnt? Das ist ganz eigenartig. Da heißt es, und ebenso, wieder wird ein Vergleich gemacht, das ist ja ein Vergleich, ebenso wie, und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hier ist von dem normalen, ungläubigen Menschen die Rede. Er stirbt und dann kommt was nach dem Tod, das Gericht. Es ist mit dem Tod eben nicht alles aus, ja? Danach das Gericht. Dann geht es weiter, so, jetzt kommt der Vergleich, das ist beim Menschen so. Sterben, Akt 1, Akt 2, das Gericht. Jetzt kommt Christus. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Da ist ein Vergleich, der ist aber, man denkt, was wird denn da verglichen? Ja nun, Christus ist, der Mensch stirbt, hier ist der ungläubige Mensch gemeint, er stirbt und dann folgt das Gericht. Christus ist auch gestorben. Aber was ist der nächste Akt, wenn er gleichsam in Erscheinung tritt? Damals ist er in Erscheinung getreten, um zu sterben. Wenn er jetzt wiederkommt, dann kommt er nicht zum Gericht. Jedenfalls nicht gleich. Er kommt viel, viel später auch noch zum Gericht. Aber zuerst kommt er zur Errettung. Nämlich um alle die, die an ihn geglaubt haben, zu erretten. Und das ist hier der Vergleich. Der natürliche Mensch, erstens sterben, dann das Gericht. Christus auch gestorben. Aber der nächste Akt ist nicht der Akt des Gerichtes. Es ist der Akt der Rettung derer, die an ihn geglaubt haben, heraus hier aus dieser Szene, in den Himmel. Wunderbare Tatsache, die sich auf sein Opfer gründet. Ja, dann in dem Kapitel 10, die ersten 4 Verse zeigen, dass die Opfer nicht vollkommen machen, die Opfer des Alten Testamentes, des Gesetzes. Wird so gesagt, sie waren nur ein Erinnern an die Sünde. Nicht? Das war ja klar, jeden Morgen musste ein Opfer gebracht werden, unabhängig ob ein einzelner Israelit eins brachte oder nicht. Jeden Morgen ein Brandopfer, jeden Abend ein Brandopfer, von Tag zu Tag. Und das war immer nur ein Erinnern daran, ja, es ist noch nichts geordnet, es muss wieder neu gemacht werden. Aber der Herr Jesus, durch sein Opfer, sind alle die vollkommen gemacht, die an ihn glauben. Wir können durch persönliche Treue nichts an unserer Vollkommenheit vor Gott hinzutun, aber auch gar nichts, gar nichts. Wir sind in Christus vollkommen gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass wir leben können, wie wir wollen. Nicht wahr? Das war so im Römerbrief, nicht? Ja, wenn die Gnade überströmen wird, dann lass uns doch sündigen. Da sagt Paulus, das sei ferne. Aber noch einmal, an unserer Vollkommenheit vor Gott können wir durch gute Werke nicht einen Millimeter hinzufügen. Unsere Vollkommenheit vor Gott gründet sich alleine auf das Opfer Jesu Christi. Und dann ist in den Versen 11 und 12 von Kapitel 10 noch eine Gegenüberstellung. Der Priester steht täglich da. Christus hat sich für immer gesetzt. Ich will das ganz plastisch machen. In dem Heiligtum, was wir da vorhin gesehen haben, in der Draufsicht, in der Stiftshütte, auch im Tempel, gab es keinen Stuhl. Da gab es keinen Stuhl, wo ein Priester sich hätte da gemütlich mal ausruhen können oder hinsetzen können. Im Heiligtum gab es keinen Stuhl. Wenn der stand dort nur oder ging der Priester in diesem Heiligtum, er hat sich dort nicht setzen können. Ein Ausdruck davon, dass noch nichts fertig war. Es musste immer was getan werden. Aber als der Herr Jesus in den Himmel eingegangen ist, da hat Gott gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Du hast alles getan. Es ist alles vollbracht. Es gibt nichts mehr. In Bezug auf die Errettung gibt es nichts mehr zu tun. Er hat sich gesetzt. Das ist so wunderbar. Der Herr Jesus, das wissen wir, er hat am Sabbat geheilt. Und dann haben die frommen Schriftgelehrten gesagt, am Sabbat kannst du nur. Müssen wir nichts tun am Sabbat. Gar nichts. Und dann hat er gesagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Der Herr Jesus konnte nicht ruhen, da wo Sünde war, die Folgen der Sünde, Krankheit zum Beispiel. Wobei ich nicht sage, dass wenn jemand krank ist, das immer eine Folge persönlicher Sünde ist. Aber Krankheit im Allgemeinen ist einfach eine Folge der Sünde. Wenn der Mensch nicht in Sünde gefallen wäre, gäbe es auch keine Krankheit auf der Erde. Sie ist insgesamt gesehen eine Folge der Sünde. Und im ewigen Zustand auf der neuen Erde wird es keine Krankheit mehr geben, weil es auch keine Sünde mehr gibt. Aber nochmal, es gab eben die Sünde und da, wo die Sünde war, konnte der Herr Jesus nicht ruhen. So, dass er selbst am Sabbat geheilt hat. Gab für ihn keine Ruhe. Aber nachdem er das Werk vollbracht hat, da hat er sich im Himmel gesetzt. Jetzt, das Werk der Erlösung ist vollendet, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So, damit, das ging natürlich jetzt sehr, sehr schnell, haben wir den Dienst des Herrn Jesus. Noch einmal, das habe ich vielleicht nicht klar genug gesagt, der Priesterdienst von Aaron war verknüpft mit einem Bund, den Gott gemacht hat, das war der erste Bund, war verknüpft mit einem Heiligtum, das war die Stiftshütte, war verknüpft mit Opfern, das waren die Tieropfer. Der hohe priesterliche Dienst des Herrn Jesus ist auch mit all diesen Dingen verknüpft. Aber da er kein Priester nach der Ordnung Aarons ist, mussten auch all diese anderen Dinge neu werden. Es ist ein neuer Bund, es ist ein neues Heiligtum, nicht das alte. Es ist ein viel besseres, der Himmel. Und es ist ein neues Opfer, nämlich das Opfer Christi selbst, kein Tieropfer. Und nun kommt der mehr praktische Teil dieses Briefes. Wir hatten ja gesehen, dass durchaus dazwischen drin schon immer wieder Ermahnungen waren, die wir aber kaum betrachtet haben. Nun aber wird es ganz praktisch, die letzten zweieinhalb Kapitel oder dreieinhalb Kapitel. Am Anfang dieses praktischen Teils, ab Kapitel 10, Vers 19, werden Sie aufgefordert, das Bekenntnis, das ist das christliche Bekenntnis im Gegensatz zu einem jüdischen Bekenntnis, festzuhalten. Dann, es kommt jetzt erst einmal ein grober Überblick über dieses letzte Thema, kommen die Glaubenszeugen des Alten Testaments, das ist vorwiegend Kapitel 11. Dann, nachdem die aufgezählt wurden, wird nochmal ermahnt, doch in den Schwierigkeiten auszuhalten. Dann wird noch einmal die Heiligkeit Gottes vorgestellt, Ende Kapitel 12. Und im letzten Kapitel, da haben wir ganz viele, ganz verschiedene Ermahnungen, die sehr schwierig zu gliedern sind. Da ist jeder Vers, steht da fast für sich. Da ist kein zusammenhängendes, ich kann es jedenfalls nicht erkennen, kein großes Thema mehr vor uns, sondern viele Einzelermahnungen in verschiedenster Hinsicht. Das geschieht ja übrigens in den anderen Briefen auch manchmal. Wenn die großen Themen abgehandelt sind, dann kommen noch so ganz viele kleine Hinweise, die Sie doch beachten mögen. Zuerst werden Sie ermahnt, oder nicht ermahnt, werden ermuntert zum Eintritt in das himmlische Heiligtum. Wie gesagt, hier in diesem Zusammenhang nicht, um mit Bitten vor Gott zu kommen, sondern ich glaube mehr in dem Gedanken, als Anbeter vor Gott zu kommen. Das kann man persönlich tun. Wenn ihr heute Abend nach Hause geht, könnt ihr das in eurem Zimmer tun. Dann braucht man gar nicht im Zimmer, man kann das überall tun, nicht? Dass man vor Gott hintritt und ihn preist und lobt. Aber ich muss euch sagen, dass bei mir ist das sehr oft so, dass ich mich am Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, ich mir das immer wieder klar mache. Wenn ich da morgen früh irgendwo hier auf einem Stuhl sitze, dann ist das eine Sache. Ich sitze hier im Raum, da sitzen noch andere Gläubige, wir sehen uns, wir sind als Priester vor Gott. Mit unseren Körpern sitzen wir hier in Celle in der Vorberger Straße Nummer 1? 1a? Ja, klar. Hier in diesem Raum. Aber im Geiste bin ich vor dem Thron Gottes. Und das stelle ich mir durchaus vor. Ich habe keine Vorstellung genau, wie das im Himmel aussieht. Weiß ich nicht, war ja noch nie dort, dem Leibe nach. Aber eins bin ich mir bewusst, ich bin vor Gott. Und ihr lieben Geschwister, das äußert sich dann auch in meiner Haltung und wie ich auch vielleicht in Kleidung, in allem schicklich als ich bin vor Gott. Wir sehen das, ich will da nicht zu viel darüber sagen. Nicht? Aber ich denke also an Johannes 21. Sollte ein bisschen praktisch werden. Nicht? In Johannes 21, da haben doch die Jünger, sind wieder zum Fischen gegangen, angeregt durch Petrus, lass uns fischen gehen. Hat er keinen Auftrag gehabt vom Herrn. Dem war es langweilig geworden. Er dachte, wann kommt denn der Herr endlich? Naja, muss ja irgendwas tun, da gehen wir unserem Beruf wieder mal nach. Dann haben sie in der ganzen Nacht nichts gefangen und der Herr Jesus steht am Ufer. Johannes ist der Erste, der ihn erkennt. Es ist der Herr. Und dann passiert was ganz Komisches. Petrus, impulsiv wie er ist, will sofort zum Herrn. Das Boot ist ihm viel zu langsam. Der springt über Bord, um als Erster beim Herrn zu sein. Aber da macht er was ganz Komisches. Der zieht sein Obergewand an. Ich sage das mal so, der war in Unterwäsche so ungefähr, ja. Das war nämlich beim Arbeiten einfach dieses lange Gewand, was die da anhatten, das war beim Arbeiten, beim Fischen einfach hinderlich. Und jetzt springt er ins Wasser, das ist aber ist verrückt, jetzt sich ganz anzuziehen oder was. Das ist ja nur hinderlich. Nein, er wusste, ich komme zum Herrn. Da komme ich nicht irgendwie. Und dann tat er eigentlich etwas, was unsinnig war fürs ins Wasser springen. Hat er sich ganz angezogen. Er wollte zum Herrn, aber er wusste, ich kann auch nicht gerade kommen mit meiner Unterwäsche und vor den hinstellen. Noch einmal, man kann sagen, Gott, sind doch solche Dinge egal, weiß ich nicht so ganz. Dass wir einfach nicht so lässig sind. Nicht? Also nochmal, das Bewusstsein, ich bin in der Gegenwart Gottes. Aber jetzt habe ich über äußere Dinge gesprochen. Die Korinther, die sind da auch einfach zum Abendmahl gekommen. Nicht? Und die haben sich nicht selbst gerichtet, was so in der Woche über war, wo sie fünf haben gerade sein lassen. Die Sünde, alles nicht geordnet und so sind sie zum Mahl des Herrn gekommen. Nicht bewusst sich. Wir sind dort in der Gegenwart Gottes. Und dann sind einige von ihnen krank geworden und einige sogar gestorben. Gott konnte das nicht einfach durchgehen lassen, dass man so in seine Gegenwart gab und als ob alles egal ist. Nein, Gott ist heilig. Und somit, also, wenn wir schon das Bewusstsein haben vor Gott, das hat einfach soll eine Wirkung in unser Leben haben. Wir sollen uns bewusst sein, wir nahen Gott, wir brauchen keine Angst zu haben, er ist unser Vater. Und die Sünden sind gesühnt, aber er ist doch heilig. Und dass wir dem Rechnung tragen. Ja, dann kommt die eigentliche Ermahnung, das Bekenntnis festzuhalten und sich gegenseitig zu ermuntern, zur Liebe, zu guten Werken und auch zum regelmäßigen Besuch der Zusammenkünfte. Wenn ein Gläubiger sagt, es reicht doch, wenn ich am Sonntag einmal zum Predigtgottesdienst gehe, und wochentags, da muss man doch die Zusammenkünfte nicht besuchen, reicht doch einmal in der Woche. Wer so spricht, versäumt einige Zusammenkünfte nicht. Wir sind es ja hier gewohnt, auch wochentags einmal zusammenzukommen zum Gebet und auch zum fortlaufenden Bibelstudium. Und wer da einfach sagt, oh, das ist nicht so wichtig, der versäumt Zusammenkünfte. Das ist dann ein Ausdruck von Gleichgültigkeit dem Herrn Jesus gegenüber, wenn man diese Zusammenkünfte nicht besucht. Und es wird immer zu einem geistlichen Niedergang im Leben führen, wenn wir die Zusammenkünfte der Heiligen nicht besuchen. Wenn wir nicht durch, sagen wir, Krankheit oder beruflich verhindert sind. Dann, das ist eine sehr ernste Warnung, werden sie davor gewarnt, mit Willen zu sündigen. Und das bedeutet wieder den Abfall. Also sie werden davor gewarnt, dem Christentum als solchem den Rücken zu kehren. Dann werden sie erinnert, dass sie doch gelitten haben bis jetzt schon und auch ausgehalten haben bis jetzt schon. Und dass es doch schade wäre, jetzt, wo sie schon so lange gelitten haben, nun aufzugeben. Dann sollten sie doch gleichsam weitertragen können, wenn sie schon so lang diesen Widerstand erduldet hatten. Und noch einmal, sie werden ermuntert, wenn auch die Verfolgung anhält, weiter auszuharren. Und dann wird ihnen gezeigt, weil sie waren ja Juden ursprünglich gewesen, also sie stammten aus dem jüdischen Volk, nicht? Und als sie nur Juden waren, hatten sie keine Probleme. Da ging es ihnen gut, wurden sie nicht verfolgt. Die Römer haben das Judentum ziemlich akzeptiert. Die haben den Juden nicht ihre Staatsreligion damals nicht aufgezwungen, die römische Religion. Haben gesagt, das ist ein besonderes Volk, die müssen wir schön in Ruhe lassen. Wenn wir die einigermaßen in Ruhe halten wollen, müssen wir denen ihre besondere Form des Glaubens lassen. Haben sie auch getan. Die Juden konnten einigermaßen ihrem Glauben leben. So hatten sie auch gelebt. Ruhig, ging ganz ordentlich. Jetzt waren sie Christen geworden. Und plötzlich hatten sie Verfolgung. Zwar durch ihre Stammesgenossen. Und dann haben sie gedacht, ja Mensch, das war doch alles im Judentum viel besser. Da hatten wir unsere Ruhe. Jetzt als Christen haben wir Verfolgung. Und jetzt zeigt ihnen der Schreiber, guckt mal in eure eigene Geschichte zurück. Die Juden waren, haben die das immer so einfach? Wer war denn der erste Jude? Abraham, Oder sagen wir mal der erste Israelit, nicht? Das Volk Israel kam von Abraham her. Wie war es mit Mose? Wir werden das sehen. Haben die so alle so ganz leicht gelebt? War das immer schön so hier auf der Erde? Nein, gar nicht. Die haben Schwierigkeiten. Und dann soll ihnen gezeigt werden, da, auch im Judentum, die da wirklich mit Gott lebten, die hatten es gar nicht so einfach. Habt ihr bloß vergessen. Ich hab da nicht mehr dran gedacht, nicht? Ja. Dann am Anfang von Kapitel 10 finden wir einen Satz, der sehr wichtig ist, wo von dem Glauben zwei Dinge gesagt werden. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und zweitens eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. In dem ersten geht es darum, dass der Glaube sich auf etwas richtet, was zukünftig ist. Das, was man hofft, hat man ja noch nicht. Die Hoffnung richtet sich auf etwas Zukünftiges. Der Glaube hat es mit zukünftigen Dingen, auch mit zukünftigen Dingen zu tun. Aber nicht nur. Der Glaube hat es auch, und das sagt uns der zweite Teil, mit unsichtbaren Dingen zu tun. Gott zum Beispiel ist nicht zukünftig, Gott ist jetzt da, aber er ist unsichtbar. Das tausendjährige Reich, das ist noch zukünftig. Das sehe ich nicht und es liegt auch noch in der Zukunft. Ja? Aber Gott zum Beispiel, ja gut, den sehe ich nicht, er ist unsichtbar, aber er ist gegenwärtig. Also es sind zwei Dinge, das ist zukünftig, die Dinge, die man hofft, und es handelt sich auch noch um unsichtbare Dinge, auf die der Glaube gerichtet ist. Diese beiden Unterschiede werden nachher noch eine Rolle spielen. Oder diese beiden Aspekte. Ich möchte das, was ich jetzt vorstelle, die Ahnengalerie des Glaubens nennen. Stellt euch mal vor, ihr wisst das, dass zum Beispiel, wenn man ein altes Schloss hat und geht heute, das so ein bisschen museal eingerichtet ist, geht da durch die Räume, dann wird man oft an den Wänden Bilder finden. Und zwar Bilder von dem der Bauer des Schlosses, von dessen Sohn, vom Enkel, also die ganze Generation hindurch. Und von wichtigen Ereignissen im Leben derer, die da auf dieser Burg oder in diesem Schloss gelebt haben. Manche Schlachten vielleicht. Oder ja, das findet man in Form von Bildern an den Wänden. Und so kommt mir dieses 11. Kapitel vor. Wir gehen durch Räume, wo Bilder der Ahnen hängen. Und ganz bestimmte Taten dieser Ahnen, Glaubenstaten, aufgezeichnet sind. Mir scheint, dass dieses Kapitel 11 sich in vier Räume gliedert. Vier Räume, in denen diese Bilder hängen. Ich will das auch ein bisschen plastisch machen. Es gibt einen Vorraum, das sind die Verse 3 bis 7. Also Vers 1 und 2, das ist dieser Vers da oben. Der Vorraum, das sind die Bilder, die wir in den Versen 3 bis 7 haben. Den finden wir dort. Es ist chronologisch geordnet. Da betreten wir gleichsam, da sind wir ganz in Anfängen. Es ist die Zeit vor der Sintflut. Dort haben wir drei Persönlichkeiten: Abel, Henoch und Noah. Und wird Dinge aus ihrem Leben, bei Abel, welches Opfer er brachte, bei Henoch, dass er entrückt wurde, bei Noah, dass er die Arche bereitete, die durch die Flut ging. Vorher wird noch ein Satz gesagt, ganz am Anfang, wo es heißt, auch durch Glauben. Das ist ja immer diese Wendung, die sich in diesem Kapitel immer wiederholt. Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Und beim ersten Mal wird dieses Durchglauben nicht mit einer Person verbunden. Da steht, durch Glauben verstehen. Wir, nicht Adam oder wir verstehen durch Glauben, dass Gott die Welten gemacht hat. Diese Tatsache, den Glauben, ich möchte es mal so sagen, dass Gott oder der Herr Jesus der Schöpfer ist, der wird nicht mit einer Person verknüpft. Im Alten Testament, das heißt es, wir glauben das. Wir glauben, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. Geschwister, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir wissen heute, die Evolutionstheorie hat gerade in der Christenheit diesen Glauben an den Schöpfer Gott zerstört. In der Breite, in der Menge. Man braucht Gott nicht mehr, die Welten sind so entstanden. Nein, das ist ganz wesentlich. Wir glauben, dass Gott durch den Herrn Jesus alles geschaffen hat. Dann kommt Abel, das Blut, das Opfer Abels. Der Herr Jesus ist nicht nur der Schöpfer, ich übertrage das jetzt bildlich, der Jesus ist nicht nur der Schöpfer, Nachher kommt, dass das Blut des Herrn Jesus besser redet als das Abels. Der Herr Jesus ist auch der Erlöser, er ist nicht nur der Schöpfer, er ist der Erlöser. Dann kommt Henoch. Henoch wurde entrückt. Das ist das Nächste, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott die Welten gemacht hat durch den Herrn Jesus. Wir glauben, dass der Herr Jesus der Erlöser ist. Und wir glauben, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. So wie er Henoch entrückt hat, wird er die Gemeinde entrücken. Das ist das Nächste, was wir erwarten. Und dann kommt Noah und die Flut. Wir glauben, dass nachdem wir entrückt worden sind, so wie Henoch entrückt wurde, die Gerichte über diese Erde kommen, die wir in der Offenbarung beschrieben finden, die Drangsalzeit. Und Noah ist ein Bild des Volkes Israel. Der wird nicht entrückt, Noah. Der geht mitten durch die Sintflut hindurch, mitten durch die Schwierigkeit und kommt dann auf die von Wasser gereinigte Erde zurück. So wird das Volk Israel nicht entrückt werden, wenn der Herr Jesus kommt. Das werden wir, die Christen. Wir werden entrückt wie Henoch. Nein, das Volk Israel geht hindurch durch alle Nöte, um dann ins tausendjährige Reich auf dieser Erde, wo der Herr Jesus König ist, einzugehen. Ich glaube, dass diese vier großen Dinge uns da ganz am Anfang in diesem Vorraum vorgestellt werden. Der Glaube an Gott als Schöpfer, der Glaube an die Vollkommenheit des Opfers des Herrn Jesus, der Glaube, dass der Herr Jesus uns entrücken wird, und der Glaube daran, dass der Herr Jesus einmal Gericht über diese Erde bringen wird und sein Volk Israel hindurchbringen wird. Dann kommt der erste Haupttraum. Das sind die Verse, auch nicht 4 bis 22, Entschuldigung, 8 bis 22 muss das heißen. Nicht 4, 8 bis 22, wer das abschreibt. In diesem Haupttraum, ersten Haupttraum, finden wir die Zeit der Erzväter. Das ist ja alles chronologisch. Die Zeit der Erzväter. Wir finden vier Bilder von Abraham. Das ist die wichtigste Person dort. Vier Bilder von Abraham an den Wänden. Vier. Und dann finden wir einmal Isaak, einmal Jakob und einmal Josef. Siebenmal heißt es in diesem Abschnitt durch Glauben. Viermal Abraham, einmal Isaak, einmal Jakob, einmal Josef. Ich kann da nicht zu viel zu sagen. Ich möchte nur sagen, dass was den Glauben dieser Erzväter charakterisiert, war genau das, was wir da oben verfinden. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Was war denn den Erzvätern? Ihnen war das Land Kanaan verheißen. Haben sie es besessen? Nein. Es war ihnen nur verheißen. Das stand immer vor ihnen. Das Land, das sollen wir mal bekommen. Aber weil sie es noch nicht hatten, wie haben sie gewohnt? In Zelten. Die haben sich kein Haus gebaut. Haben sie nicht. Warum nicht? Es gehörte ihnen noch nicht. Es war ihnen verheißen. In der Zukunft sollten sie es haben. Und das war diese Hoffnung, die haben sie verwirklicht. Worin haben sie sich verwirklicht? Dass sie gerade in Zelten wohnen. Die haben nicht gesagt, oh, wir haben eine herrliche Hoffnung, aber jetzt bauen wir einen dicken Palast dahin. Das haben sie nicht gemacht. Weil sie sagen, wir verstehen das, wir haben es noch nicht. Wir wohnen in Zelten. Ja, und dann ging es so, bei Abraham ging es sogar noch viel weiter. Der hat gesagt, ist ja schön, wenn wir später mal das Land bekommen hier, aber da ich es jetzt noch nicht habe, ich will viel mehr. Ich will mehr als dieses Land hier. Er trachtete nach einem Himmlischen. Weil er das Irdische nicht hatte, nicht bekam, hat er nach dem Himmlischen getrachtet. Das war ihm gar nicht verheißen. Aber so groß war sein Glaube. Der ging über diese Erde hinaus. Weil er nochmal das, was ihm verheißen war, im Moment nicht hatte. Aber es war eine irdische Verheißung. Sagt er, ich will mehr. Ich trachte eigentlich nach himmlischen Dingen. Das heißt, wir haben himmlische Dinge verheißen und trachten nach der Erde. Ja, wir sind so Trauerklösern. Wir trachten nach der Erde. Trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist, sagt Kolosser 3. Trachtet nicht, wir tun es. Wir haben keine irdischen Verheißungen, wir haben himmlische. Abraham hatte irdische und trachtete nach himmlischen, nach dem Höheren. Aber noch einmal, was sie kennzeichnet, war vor allem diese Hoffnung. Die Hoffnung auf Zukünftiges. Dann kommt der zweite Haupttraum, Da geht es nämlich gerade um das, was wir da oben haben, in Vers 2, im zweiten Teil, Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist die Zeit des Exodus, des Auszugs aus Ägypten. Wieder siebenmal, ja, durch Glauben. Genau wie in dem Raum davor, siebenmal. Zahl 7 hat er uns schon in Kapitel 1 war da, nicht? 7 Herrlichkeiten, 7 Zitate. Immer wenn Gott etwas vollkommen darstellen will, nimmt er 7, die Zahl 7, hier auch. 7-mal, und zwar 4-mal Mose, 4-mal bezüglich der Person Mose, sage ich besser. 2-mal Israel, das Volk Israel, und einmal dann, da sind sie ja schon fast im Land, nicht? Die Hure Rahab. Sie sind noch in Moab, da waren die Kundschafter ausgesandt, nicht? Die dann nach Jericho kamen, und da war dieser Glaube in dieser Rahab, dass das einmal die zukünftigen Besitzer des Landes sein würden, und hat diese Männer aufgenommen. 7-mal. Und da gibt es eine Stelle darunter, dass Mose vor dem Pharao stand. Durch Mose kamen die Plagen, nicht? Der sagte dem Pharao immer, das wird passieren und das wird passieren, und der Pharao, der kochte, nicht? Der hätte am liebsten dem Mann neben ihm gesagt, nimm mal dein Schwert und mach den Kopf kürzer hier. Und da heißt es, dass Mose vor dem Pharao stand und sich nicht fürchtete, als sähe er den Unsichtbaren. Genau das. Von Dingen, die man nicht sieht. Der hat den Pharao da rot anlaufen sehen, nicht? Und hat gedacht, hätte sagen können, jetzt muss ich mich aber hier ein bisschen langsam vom Acker machen. Sonst kostet es mein Leben. Nein. Als sähe er den Unsichtbaren. Er hat mit Gott gerechnet. Übrigens ist interessant, dass wir in dieser Zeit der Erzväter nicht unbedingt den Charakter, da finden wir keinen Widerstand, keine Schwierigkeiten, sondern die Schwierigkeit dort ist einfach nur, ich habe die Dinge nicht, auf die sich mein Glaube richtet. Ich habe sie noch nicht. Sie liegen in der Zukunft. Da hätte man sagen können, wenn es immer länger dauert, irgendwann habe ich keine Lust mehr darauf zu hoffen. Ich gebe meine Hoffnung auf, nicht? Das war das Problem, hätte das Problem bei Abraham und den Erzvätern sein können. Aber sie hatten sonst keinen direkten Widerstand. Aber Mose, das Volk Israel, die waren in Knechtschaft, nicht? Da war Feindschaft da. Und daran zeigt sich dann auch der Glaube, dass er standhält in Übungen. Und das war natürlich jetzt gerade für die Hebräer ganz wichtig. Standzuhalten, da wo Verfolgung ist. Und dann kommt ein Nachraum, das sind dann die Verse 32 bis 40. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Glaubenstaten nicht mehr einzelnen Personen zugeordnet werden. Also es heißt nicht mehr, durch Glauben hat Mose oder durch Glauben hat Abraham. Nein, es heißt einfach, dieser Vers dort, ich lese ihn mal, Kapitel 11, Vers 32, da merkt man das. Da ist der Schreiber so ein bisschen eigentlich am Ende, nicht? Und sagt, was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten und so weiter. Also da wird nicht mehr die Taten den einzelnen Personen zugeordnet, wird mehr summarisch gesprochen. Die Zeit danach, also nach der Landeinnahme, Gideon, Barak, es waren Richter, Simson, die ersten vier waren Richter, nicht? Dann David, der König, und Samuel, Zeitgenosse Davids, und die Propheten. Samuel war auch ein Prophet, nicht? Wir haben also hier die Richter, wir haben einen König, wir haben die Propheten. Aber wie gesagt, mehr summarisch. Warum? Das hat auch noch folgenden Grund. Wir sagen, der Hebräerbrief ist ein Wüstenbrief. Schwierigkeiten hier. Und da sind die Hauptbeispiele, zumindest der zweite Hauptraum ist der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und das Wandern durch die Wüste zur Heimat hin. Und das, sobald dann die Wüstenreise zu Ende ist, hören die Beispiele eigentlich auf. Weil dann sind wir am Ziel. Wenn unsere Wüstenreise zu Ende ist, dann sind wir am Ziel, dann sind keine Schwierigkeiten mehr da. Und darum wird da nur noch so summarisch berichtet für die Zeit danach. Aber da möchte ich auf eins hinweisen, noch, wenn ihr mal Hebräer 11 aufgeschlagen habt, schaut euch einmal den Vers an. Also wir haben in den Versen 32 diese Aufzählung der Personen, dann in Vers 33 bis Vers 35 haben wir so positive Dinge, nämlich, dass sie Königreiche bezwungen haben, tolle Sache. Gerechtigkeit wirken, schön. Verheißungen erlangten, schön. Der Löwen Rachen verschlossen, wir denken an Daniel, schön. Des Feuers Kraft auslöschten, wir denken an die drei Freunde Daniels, nicht? In Daniel Kapitel 3. Des Schwertes Schärfe entgingen und so weiter. Und das Letzte ist, in dieser Positivaufzählung, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Wir haben an diesen Knaben der Sunamitin gedacht. Und jetzt kommt ein Wörtchen. Andere aber. Andere aber. Und da ist eine Nahtstelle. Andere aber. Was kommt denn jetzt? Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere, da haben wir dieses Wort wieder, bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, nicht so toll, nicht? Und durch Fesseln und Gefängnis gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, nichts Königreiche bezwangen und Rachen des Löwen verstopfen. Nein, Not. Da merken wir diese Zäsur, nicht? Andere aber. Bei den einen war das scheinbar immer toll im Glauben, siegreich. Die gingen immer strahlend daraus hervor. Aber die anderen, die gingen bis in den Tod hinein. Auch durch Glauben. Und was das Schwierige ist, ist uns klar. Wo es schwieriger ist, im Glauben zu bestehen, ist uns klar. Schwieriger ist auszuhalten, bis in den Tod hinein. Das ist schwieriger. Ich stelle mir fast vor, diese Bilder, nicht? Auf der einen Seite der Wand hingen sie und auf der anderen Seite der Wand hingen die anderen. Und dann ging man da durch und guckte erstmal die eine Seite an, dann guckte man die andere Seite an. Ja. Und dann kommt man hinten wieder raus aus dem letzten Raum, wieder an die frische Luft. Das alles ist das, was wir in Kapitel 12 dann sehen, diese Wolke von Zeugen. Das waren diese Zeugen im Alten Testament, die auch Schwierigkeiten hatten und die ihnen vorgestellt wurden zur Ermunterung. Sagen, haltet ihr doch auch durch. Aber dann heißt es, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrückende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Abraham, auf Mose, auf Daniel, nein, hinschauend auf Jesus. Mochte das die Wolke der Zeugen sein, noch so beeindruckend. Aber wo wir eigentlich hinschauen sollen, hier haben wir wieder diesen, wir haben das mehrmals im Hebräerbrief, hinschauend auf Jesus. Das ist das große Vorbild. Und wir schauen auf den Herrn Jesus in zweierlei Hinsicht. Wir schauen auf den Herrn Jesus einmal, wie er hier auf der Erde gelebt hat. Und das wird dadurch deutlich gemacht, dass es heißt, also damit da sind wir jetzt gerade, laufen wie die Glaubenszeuge den Blick auf Christus gerichtet. Verse 1 bis 3. Und da sehen wir zwei Dinge. Im Vers 3 heißt es, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Den, das ist der Herr Jesus. Er hat Widerspruch von den Sündern erduldet. Das war hier auf der Erde. Und den sollten Sie anschauen. Keiner hat gelitten wie der Herr Jesus. Und der Herr Jesus ist vom jüdischen Volk verworfen worden und gequält worden und in die Hände der Römer überliefert worden, damit er gekreuzigt würde. Die Juden haben, ich will damit nichts gegen das Volk Israel sagen, aber das ist rein historisch, sie haben ihren König, ihren Messias verworfen. Und jetzt, die an den Herrn Jesus glaubten, sie wurden genauso verworfen. Und der Schreiber sagt ihnen, hört mal, das, was euch jetzt widerfährt, das ist Christus genauso widerfahren. Der ist von den Juden verworfen worden. Ihr werdet es jetzt auch. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ihn haben sie verworfen, dann verwerfen sie euch, die ihr ihm folgt, auch. So sollten sie auf den Herrn Jesus sehen, aber nicht nur das, sondern auf den Vollender des Glaubens. Das heißt, so wie der Herr Jesus jetzt im Himmel ist. Er hat den Lauf vollendet. Er ist am Ziel. Und er ist nicht gefallen und nicht ermattet, sondern ist bis zum Ende durchgelaufen. Und so sollten sie auf ihn sehen. Einerseits, wie er gelebt hat mit all diesem Widerspruch. Und andererseits, indem auf ihn schauen, dass er den Lauf zu Ende gelaufen ist, bis ans Ende. Und so sollten auch sie weiterlaufen, nicht aufgeben. Dann wird noch etwas gezeigt. Ein ganz wichtiger Blickwinkel, der jetzt kommt. Wenn wir Schwierigkeiten haben durch andere Menschen, die uns nicht wohlwollend gegenüberstehen, dann denken wir immer, diese blöden Menschen, werden sie bloß weg. Oder ja, wenn wir einen Chef haben, der uns nicht leiden kann, bloß schnell die Stelle wechseln, damit ich einen besseren Chef habe. Ja, oder ich gehe in eine andere Schule. Der Rektor hier von der Schule, der passt mir nicht. Und die Lehrer, die ich hier habe, die passen mir auch nicht. Bloß schnell an eine andere Schule. Ja? Oder irgendwie ausweichen, das liegt uns ja. Wir natürlich den Schwierigkeiten ausweichen. Und wir sehen dann die Probleme immer in dem, dass der andere böse ist. Mag ja auch sein. Mag wirklich wahr sein. Aber dann sagt der Herr, Moment. Ich könnte dir auch einen guten Chef geben. Das ist für mich eine Kleinigkeit. Ich könnte dir einen Chef geben, der dich nur mit Ehrungen überhäuft und mit Gehalt. Das ist für mich kein Problem. Dass der so zu dir ist, da habe ich meine Absichten mit. Das will ich so. Denn du musst noch was lernen. Und das lernst du nur in Schwierigkeiten. Das heißt, die Widerstände, die wir im Leben haben, wo wir denken, Mensch, ist der aber böse. Oder mit dem kann ich es aber gar nicht. Und dem wünsche ich mir irgendwo hin, bloß nicht in meine Gegenwart. Da sagt Gott, halt. Den habe ich dahin gesetzt. Und ich habe was vor damit. Du musst was lernen. Und ich will dir was zeigen damit. Und wir sollten also, wenn wir in solchen Schwierigkeiten sind, nicht zuerst fragen, Herr, bitte mach die weg. Ich sage nicht, dass wir es gar nicht sagen dürfen. Ich kann es auch aus meinem Leben erzählen. Ich war im Ersatzdienst und wurde wirklich gequält von den anderen Ersatzdienstleistern. Ich war der einzige Christ, die anderen waren bis auf einen Humanisten, alles Kommunisten gewesen. Und als sie mitkriegten, dass ich ein Christ war, haben die mich getriezt bis zum Letzten. Ich hatte ein Magengeschwür bekommen, hatte jede Nacht nur 4 Stunden Schlaf, weil die mich nachts geweckt haben. Ich kann sonst 5 Mark wechseln. Die wollten einfach nur sehen, wie reagiert der Christ, wann geht er an die Decke. Und ich bin immer still gewesen, Herr, ich muss ihr Vorbild sein, darf mich nicht wehren. Und dann bin ich krank geworden, wirklich krank. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Bisher habe ich Geduld, ich kann nicht mehr. Bitte, hilf! Und der Herr hat am nächsten Tag die Situation komplett geändert. Die Ersatzdienstunterkunft sollte aufgelöst werden, weil Polizei musste oft nachts erscheinen, wegen Rauschgift, wegen Mädchen in dem Haus. Das war also schlimmste Zustände. Und der Chefpfleger von dem Krankenhaus wollte mich unbedingt behalten und sagte, Herr Ziefeld, in Vertrauen, die soll aufgelöst werden. Ich will Sie hier behalten am Ort. Ich habe Ihnen ein Privatzimmer besorgt. Holen Sie Ihre Sachen ab, gehen Sie dahin. Am nächsten Tag nach dem Gebet. Also manchmal kann der Herr so helfen. Kann er wirklich. Aber wir sollten nicht immer gleich entfliehen wollen. Der Herr, darum geht es hier in diesem Abschnitt. Die Schwierigkeiten in unserem Leben benutzt der Herr, um uns zu erziehen. Dann muntert er sie noch einmal auf. Und dann kommt das warnende Beispiel Esaus. Esau, der das Erstgeburtsrecht für nichts hielt und gesagt hat, ich habe jetzt gerade Hunger. Und da die Linsensuppe, die ist so toll. Das Erstgeburtsrecht, mein Vater stirbt, das dauert noch lange. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Jetzt will ich meinen Bauch füllen und verkauf's mir mal. Oder gib mir. Und dann hat Jakob natürlich schlau, wie er war, gesagt, ja, gebe ich dir gerne, aber gib du mal das Erstgeburtsrecht her. Dafür kriegst es. Und dem Esau, dem es nur darum ging, im Moment seinen Bauch abzufüllen, der fällt noch drauf rein und verkauft es ihm. Aber was will Gott damit sagen? Er sagt, Esau, der hat diese Dinge nicht geachtet. Das war ihm nichts wert. Und so will jetzt hier der Schreiber sagen, ihr lieben Hebräer, im Moment geht es euch nicht gut. Es ist nicht, dass ihr Hunger habt, aber ihr habt Verfolgung. Und ihr würdet ihr entgehen dieser Verfolgung, und wenn er jetzt zum Judentum zurückkehrt. Ist vorbei, die Verfolgung. Geht es euch wieder gut, tut euch niemand mehr was. Aber das, was ich euch geben wollte, den Himmel, der ist weg. Der ist dann weg. Jetzt möchte ich an der Stelle etwas sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Menschen, die gerade aufgrund mancher Texte im Hebräerbrief, ich denke vor allem an Hebräer 6, denken, kann ein Kind Gottes wieder verloren gehen? Kann es das? Nein, kann es nicht. Ja, warum dann diese Warnungen? Wenn das dann doch nicht passiert, wenn ich den Himmel doch nicht verliere, warum diese Warnungen? Nun, wir haben immer wieder im Hebräerbrief gelesen von einem Bekenntnis. Sie sollten das Bekenntnis festhalten. Das heißt, hier ist die Sicht, hier hat jemand ein christliches Bekenntnis. Bekenntnis mache ich mit dem Mund. Ne? Das bekenne ich mit dem Mund. Was da im Herzen ist, das weiß Gott allein. Ob das Bekenntnis echt ist, das weiß Gott. Und wenn es echt ist, dann verliert er auch sein Heil nicht. Aber wenn es nur äußerlich ist, wenn er nur im Mund sagt, aber im Herzen gar nicht Wirklichkeit ist, dann kann er schon aufgeben. Und dann entgleiten ihm auch alle Dinge. Noch einmal, es wird hier, ist einfach die Sicht von außen. Jemand sagt, dass er Christ ist. Das ist das Bekenntnis. In Deutschland weiß ich nicht, wie viel Prozent noch getauft sind. Sind es noch 50? Die Zahl nimmt ja rapide ab, das wissen wir. Aber als ich noch Kind war, waren es vielleicht 80%, die noch getauft waren in Deutschland. Ein christliches Bekenntnis an, ob das wirklich Christen waren, die an den Herrn Jesus glauben, ist eine andere Sache. Und so wird manchmal auch hier im Hebräerbrief gesprochen. Die hatten sich also diesen Christen zugetan. Wir sehen das, ein Beispiel davon, wo das unecht war, ist Simon der Zauberer. Ja, das war ein Mann, der hatte durch okkulte Dinge Wunder getan. Und jetzt sah der Philippus und noch, der kann viel mehr als ich. Der kann viel mehr als ich, der ist ja viel größer als ich. Ja, den will ich auch haben, nicht? Und dann hat er gesagt, muss ich mich mal in dessen Nähe halten. Da komme ich ja an den Kuchen auch dran. Und dann hat er sich äußert, hat sich sogar taufen lassen, nicht? Und dann kommt Petrus und merkt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und deckt dann auf, dass es nichts Echtes bei ihm war, nicht? Da war ein äußerliches Bekenntnis, aber keine Wirklichkeit im Inneren. Philippus hatte das nicht gemerkt. Aber Petrus ja, durch Gnade Gottes geleitet, deckte er das dann auf. Nur ein Bekenntnis, aber keine Wirklichkeit im Herzen. Und wie gesagt, das ist auch im Hebräerbrief, dieses Abfallen vom Glauben, das kann eigentlich nur jemand, der nur einen äußerlichen Glauben hat und nicht wirklich eine Wiedergeburt erlebt hat. Nein, für die, die sich wirklich bekehrt haben, die eine Wiedergeburt erlebt haben, da sagt Gottes Wort, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren. Wenn sie weiter am Glauben festhalten, na, ewiglich, sie gehen nicht verloren, ewiglich. So, dann haben wir einen ganz wichtigen Abschnitt über die Heiligkeit Gottes. Da haben wir wieder Bilder aus dem Alten Testament. Da werden zwei Berge einander gegenübergestellt. Der Berg Horeb. Der Sinai ist ja ein Gebirgsmassiv und der höchste Gipfel da, das war der Horeb. Also das ist der, dort ist das der Berg, wo das Gesetz gegeben wurde. Und Zion! Der Ort, wo später Jerusalem war, wo der Tempel errichtet wurde. Ein Bild, das Horeb ist ein Bild des Gesetzes, Zion ein Bild der Gnade. Und Gesetz und Gnade ist etwas wirklich Verschiedenes, aber es gibt, Gesetz ist das, was vom Menschen fordert. Und Gnade ist, was den Menschen beschenkt. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber eins ist durchgehend, Gott ist heilig. Das ist unter Gnade ganz genauso wie unter Gesetz. Es gibt Eigenschaften Gottes, die ändern sich nicht. Gott ist ein heiliger Gott. Und da der letzte Vers in diesem Abschnitt heißt, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also man könnte einfach so denken, auch der liebe Gott, nicht? Die Bibel, das kennt die übrigens, den Ausdruck kennt die Bibel nicht, der liebe Gott. Sie kennt den Ausdruck, Gott ist Liebe, aber nicht lieber Gott, so mit dem kannst du den ganzen über den Tisch ziehen oder so, ja? Mit dem kannst du alles machen. Nein, Gott ist heilig, egal in welcher Haushaltung, das ist ein Wesenszug von ihm, er ist heilig und das bleibt bestehen. Und dem sollten sie Rechnung tragen. Ich möchte darüber nicht zu viel sagen. Ja, dann kommen wir zum 13. Kapitel. Jetzt kommt das praktischste Kapitel natürlich. Aber die Zeit ist fast um. Es sind viele, viele einzelne Punkte. In den ersten 6 Versen finden wir Ermahnungen bezüglich dieser dort vorfindenden Worte, die wir dort finden. Bruderliebe, Gastfreundschaft, Mitleid. Wird etwas gesagt über Sexualmoral, Genügsamkeit. Ganz kurz diese Dinge alle angesprochen. Die finden wir ja in vielen Briefen angesprochen. Dann wird gesagt, sie sollen der vorangegangenen Führer gedenken. Hier sind jetzt wohl kaum alttestamentlich Gläubige gemeint, sondern Führer innerhalb der Gemeinde Gottes, die aber schon, dieser Brief, wie gesagt, zwar noch vor 70 geschrieben, aber gehört sicher nicht zu den frühen Briefen des Neuen Testamentes, eher zu den späteren, sodass es also schon Gläubige gab, Christen, an Christus Gläubige, die heimgegangen waren. Und an sie sollten sie gedenken und ihren Glauben nachahmen, nicht ihre Werke oder ihre Taten, sondern ihren Glauben, ehrend ihrer Gedenken. Und dann wird in Vers 8 gesagt, dass der Herr Jesus immer derselbe bleibt. Menschen kommen, Menschen gehen, aber der Herr Jesus ist unveränderlich derselbe. Dann wird gewarnt, und da waren sie natürlich in besonderer Gefahr, weil sie ja ursprünglich aus dem Volk Israel kamen, dem Geblüt nach, vor judaistischen Lehren. Das sind also Lehren, die versuchten, Judentum und Christentum miteinander zu vermengen. Übrigens etwas, was innerhalb der Christenheit sich heute ganz deutlich zeigt. Ich meine jetzt vor allem in den großen Kirchen. Wenn ein, jetzt das natürlich vor allem in der katholischen und orthodoxen Kirche, wenn wir an die Gewänder der Geistlichen dort denken, das ist einfach dem Judentum entnommen, nicht? sieht ein bisschen anders aus als die Kleidung des hohen Priesters im Alten Testament, die wird uns ja beschrieben. Das war natürlich sehr prachtvolle Kleidung. Aber dass man heute diese sogenannten Geistlichen in diesen großen Kirchen wieder in solche Roben hineinsteckt, und je höher der Rang ist, umso kostbarer die Robe, das ist Judentum pur. Das ist Judentum, ja. Der Christ hat es nicht mit solchen äußeren Dingen zu tun. Wenn in der Kirche, entschuldigt, ich will da jetzt nicht schlecht über die Kirche, ich nenne nur Beispiele, wenn da vorne in der Kirche ein Altar steht, nicht aus Stein, wo die Bibel drauf liegt, was soll das denn? Dass die Juden hatten einen Altar. Aber der Christ hat solche äußeren Dinge nicht. Da gibt es kein Altar, wo irgendwas draufsteht, ja. Die Juden, die hatten jahrhundertelang diese eherne Schlange, die Mose gemacht hat. Aus Erz, nicht? Da wurde sie ja von Schlangen gebissen in der Wüste. Dann hat Mose im Auftrag Gottes eine Schlange aus Kupfer gemacht. Und jeder, der die anguckte, der starb nicht an dem Schlangengift, das schon in seinem Körper tobte. Und dann haben sie diese Schlange ganz lange wie so eine Art Götzenbild verehrt. Und erst ein König in späteren Jahren hat sie zerstört, weil er merkte, das ist ein Götzenbild geworden, das, was Gott einst gegeben hat. In unseren Kirchen, da sind die Kreuze, ne? Und manchmal fällt man davor nieder, wie vor einem Götzenbild. Was hat das? Manche tragen es um den Hals. Was soll das? Das, wir haben nicht mit diesen äußerlichen Dingen zu tun. Das Kreuz stand auf Golgatha, da hing mein Heiland, ja. Ist übrigens ein Schandpfahl. Ist ein Ausdruck größter Schande, dass Christus am Kreuz hing. Ein Fluch geworden ist er davon. Das, noch einmal, natürlich bedeutet mir Golgatha viel und das Kreuz bedeutet mir viel, aber nicht als Schmuckstück und nicht als etwas, was man im Kirchenraum hinhängt. Nein, das finden wir, das ist alles Rückkehr zum Judentum. Oder im Judentum war es so, natürlich, da war innerhalb des Judentums eine ganz kleine Gruppe, die dann Priester waren, die Nachkommen Aarons, das waren die Priester. Und alle anderen waren keine Priester. Und wie ist das im Neuen Testament? Das sind alle Priester. Ihr seid ein priesterliches Geschlecht. Ein priesterliches Geschlecht? Was hat man aus der Kirche gemacht? In der Kirche gemacht? Man ist zurückgekehrt zum Judentum. Da Leute, die Theologie studiert haben, die sich dann als Priester weihen lassen. Das sind die Priester und der Rest sind die Laien. Kennt Gottes Wort überhaupt nicht. Im Neuen Testament nicht. Im Alten ja. Das sind judaisierende Lehrer. Lehren, wo man zurückkehrt zum Judentum. Also noch einmal, das war nicht nur damals so, das ist bis heute so, prägt die ganze Christenheit. Man ist zurückgekehrt zum Judentum. Ich könnte noch manches dazu sagen. Dann kommt der Platz außerhalb des Lagers, das heißt des Judentums. Hier ist wieder ein Bild im Alten Testament. Jetzt muss ich euch, ich habe hier keine Zeichnung dazu, muss ich euch so plastisch machen. Wir hatten uns vorhin erinnert, dass der hohe Priester einmal im Jahr mit Blut hineinging ins Heiligtum. Und zwar Blut eines Rindes, eines Stieres, für sich und seine Familie und Blut einer Ziege für das ganze Volk. Wir hatten gesehen, das Fett dieser Tiere kam auf den Brandopferaltar. So, und was geschah aber mit dem Rest, mit dem eigentlichen Fleisch von dem Tier, mit dem ganzen Tier sonst? Das Blut ins Heiligtum, das Fett auf den Altar und das ganze andere Tier, so wie der größte Teil noch, wurde genommen, aus dem Heiligtum, also aus dem Vorhof herausgetragen, durch die ganzen Zelte des Volkes Israel hinaus, bis kein Zelt mehr zu sehen war. Die lagerten ja rund um das Heiligtum in der Wüste, ganz außerhalb. Und da war ein Ort. Da ist dann dieses ganze Fleisch verbrannt worden. Verbrannt worden. Und zwar nur von diesen Tieren, wo das Blut auf die Bundeslade kam. Wenn ein Israelit ein Sündopfer brachte für seine persönliche Sünde, dann kam auch das Fett auf den Altar. Das Blut kam aber nicht ins Heiligtum. Es wurde da am Altar ausgegossen. Und das Fleisch wurde vom Priester gegessen. Und von der priesterlichen Familie wurde das gegessen. War einfach Nahrung. Aber nicht von diesen beiden Tieren. Das sollten sie nicht essen. Es wurde außerhalb des Lagers da verbrannt. Und diesen Vorgang, den wir in 3. Mose 16 finden, diesen Vorgang, den finden wir jetzt hier in diesen Versen 10 bis 13. Da wird gesagt, der Herr Jesus, wo hat denn der gelitten? Wo stand denn das Kreuz? Stand das auf dem Tempel, im Tempel? Mitten in Jerusalem, das Kreuz? Nein. Das stand außerhalb der Stadt, diese Schädelstätte, war außerhalb von Jerusalem. Der Herr Jesus hat, heißt es dort, außerhalb des Tores gelitten. Also im Alten Testament, diese Sündopfer außerhalb des Lagers verbrannt. Und da heißt es, und der Herr Jesus, außerhalb der Stadt, da stand das Kreuz. Und jetzt, also das alttestamentliche Bild, die neutestamentliche Verwirklichung in dem Herrn Jesus, und jetzt kommt die Folgerung. Da heißt es nun, sagt der Schreiber, deshalb. Weil das so ist, wie es das Vorbild zeigt, wie es in Christus in Erfüllung ging, der außerhalb von Jerusalem gekreuzigt wurde. Deshalb, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Das Lager ist das Lager des Volkes Israel. Da wurde doch damals das Tier außerhalb hinausgetragen. Und dann sagt er zu den Gläubigen, die an den Herrn Jesus glauben, ihr müsst das Judentum verlassen. Ihr kommt zwar dem Blute nach daher, aber ihr müsst da endlich mal mitbrechen. Ihr müsst hinausgehen aus diesem ganzen System. Dort an den Ort, wo Christus auch hingebracht wurde, außerhalb. Die wollten mit dem ja nichts zu tun haben. Verstehen wir das? Für einen, der Christ geworden war aus dem Judentum, war das ganz klar zu verstehen. War das ganz klar zu verstehen. Wir haben zwei Orte, wo der Gläubige sein soll, im Hebräerbrief. Einerseits soll er sein, dort wo das Blut Christi hingekommen ist. Oder sagen wir, wo das Blut Christi seine ganze Wirkung hat, im Heiligtum. Wir dürfen im Geiste, im Himmel selbst sein. Das ist der eine Ort. Dort, wo das Blut ist. Und der andere Ort ist da, wo das Fleisch, die Leiber hinkamen. Diese Tiere, deren Blut ins Heiligtum kam, die kamen außerhalb des Lagers. Das sind diese beiden Orte, die sind ganz auseinander. Der eine im Heiligtum und der andere außerhalb des Lagers. An beiden Orten dürfen wir sein. Mit Christus. Dort ist Christus. Und jetzt aber bitte, das ist übertragener Sinn. Das ist nicht direkt die Stelle im Hebräerbrief. Die Christenheit hat sich leider auch wieder, ich hatte schon gesagt, durch die judaisierenden Lehren zu einem Lager entwickelt, wo Christus draußen ist. Die allgemeine Christenheit. Christus ist draußen. Das sehen wir ganz deutlich in Offenbarung 3 im Sendschreiben an Laodicea. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Christus ist draußen. Wenn er geleugnet wird als der ewige Sohn Gottes heute in der Bibelkritik, dann will man Christus nicht mehr. Wenn man sein Opfer nicht mehr als Opfer sieht, sondern nur als Sympathieleiden für Menschen, als Vorbild wie für solche, die, wollen wir sagen, verfolgt werden. Ja, dann ist Christus draußen. Und in einem übertragenen Sinne kann man sagen, wenn Christus an dem Platz, wo ich mit Gläubigen zusammenkomme, nicht mehr alle Rechte eingeräumt werden, dann verlasse ich diesen Platz. Denn ich möchte bei Christus sein. Und da, wo Christus nicht mehr sein kann oder nicht mehr geduldet wird und man ihm nicht alle Rechte einräumt, da möchte ich auch nicht mehr sein. Dann gehe ich zu ihm hinaus. Das ist ein Ort der Schmach. Das ist ein Ort, der verachtet ist. Dann finden wir die zukünftige Stadt. Es ist klar jetzt, der Jude, der hatte eine Stadt. Jerusalem. Jerusalem. Das war seine Stadt. Die Hauptstadt, die Stadt des großen Königs. Ja. Aber die hat, dort ist der Herr Jesus gekreuzigt worden, außerhalb von Jerusalem, hinausgestoßen. Und jetzt sollten diese Juden, Christen, die sollten nicht immer noch nach, uns Christen hat es ja auch ergriffen, wir müssen alle in Jerusalem gewesen sein, oder was? Aber ich warte, bis ich beim Herrn Jesus bin, da komme ich auch nochmal nach Jerusalem. Ganz sicher komme ich dann nach Jerusalem. Aber in einem anderen Zustand. Da wird es schön sein dann in Jerusalem. Wenn der Herr Jesus als König dort empfangen wird, dann wird es schön sein, dann will ich dabei sein. Jetzt interessiert mich das gar nicht. Überhaupt nicht. Soll ich dort? Ich warte eine zukünftige Stadt. Ich erwarte das himmlische Jerusalem. Mit dem irdischen, wie es jetzt ist, habe ich nichts zu tun. Das hat mein Heiland verworfen. Ich verstehe diese ganze Israel-Begeisterung partout überhaupt nicht. Entschuldigung. Nein, Gott hat im Moment dieses Volk beiseite. Es ist und bleibt sein Volk. Und ich spreche auch nicht schlecht über die Juden. Das tue ich nicht, es sei ein Augapfel. Aber im Moment hat er es beiseite gesetzt. Er wird sich dieses Volkes wieder annehmen. Und dann will ich gerne dabei sein. Jetzt rede ich nicht schlecht über das Volk, aber da darf sein, das muss ich nicht. Nein, auch Sie hier, Sie sollten nicht nach diesem irdischen Jerusalem Ihren Blick, selbst die, die aus den Juden kamen, das sollte nicht ihr Traum sein. Jerusalem hier auf der Erde. Nein, die zukünftige Stadt, das himmlische Jerusalem, das sollte ihr, dorthin sollte ihr Blick gehen. Dann wird etwas gesagt über geistliche und materielle Opfer. Ich war der Israelit, der brachte Opfer, Tieropfer, sie sollten andere Opfer bringen. Opfer des Lobes und des Dankes, kein Tieropfer mehr. Opfer des Lobes und Dankes. Aber nicht nur Opfer hiermit, mit dem Mund, sondern auch Opfer damit, nicht? Damit sollten sie auch Opfer bringen. Das heißt, Unterstützung für Gläubige und so weiter. Von den Opfern ist dann auch die Rede. Das ist übrigens ein Grund, warum wir, das ist nirgendwo in der Schrift hinterlegt, wenn wir das Brot brechen am Sonntagmorgen und dort Opfer des Lobes und Dankes bringen, anbeten, dann wird nach der Stunde wird immer die Sammlung durchgeführt. Nicht? Das kommt eigentlich von dieser Stelle her, wo diese beiden Dinge direkt nebeneinander genannt werden. Die Opfer des Lobes und Dankes, die wir mit dem Munde machen, hoffentlich auch mit dem Herzen, und dann diese materiellen Opfer. Darum tun wir das im Zusammenhang mit dem Brotbrechen, aber an sich ist es keine Vorschrift in der Bibel. Nicht? Ich denke, dass das daher kommt. Ja, vorhin war die Rede, dass sie den verstorbenen Führern, wenn sie denn gottesfürchtig waren, ehrend gedenken sollten und ihren Glauben nachahmen sollten. Nun wird gesagt, ja, es gibt aber auch lebende Führer, nicht nur Verstorbene, es gab welche in ihrer Mitte. Und da sollten sie einen gewissen Gehorsam zeigen, ihnen gegenüber. Dann wird ihnen noch die Fürbitte anbefohlen, dass sie doch Gebet sein sollten, auch für die Männer des Glaubens. Dann haben wir zum Schluss den Gott des Friedens. Der Gott des Friedens, aber den Vers möchte ich lesen. Vers 20, der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, dass ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eine Doxologie noch da am Ende, der Gott des Friedens aber. Oh, sie waren durch die Verfolgung innerlich aufgewühlt. Und dann wird ihnen ganz zum Schluss dieser Gott des Friedens vorgestellt. Und wird gesagt, was machte der? Der brachte Christus aus den Toten wieder. Ob er damit andeuten will, ja, selbst wenn ihr noch durch den Tod müsstet, wenn die Verfolgung so weit gehen würde, dass ihr euer Leben hingeben müsstet, dann wartet ihr auf die bessere Auferstehung, von der wir in Hebräer 11 gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das da nicht sogar angedeutet wird, wenn er das Beispiel hier bringt, dass Gott den Herrn Jesus wiedergebracht hat, den großen Hirten der Schafe. Und dann sagt er Vers 22, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Denn ich habe euch auch mit kurzen Worten geschrieben. Oh wei, 13 Kapitel, mit kurzen Worten. Und ich denke, was ich jetzt heute gesagt habe, kam mir auch vor mit kurzen Worten. Ich hätte gern 3 Wochen Zeit für diesen Brief, um Vers für Vers, Wort für Wort durchzugehen. Es waren kurze Worte, es waren doch viel, trotz allem, nicht? Ich hoffe, dass dieser Brief ein wenig ich euch euer Herz dafür erwärmen konnte, für die Wahrheiten dieses Briefes und vor allem für diese wunderbare Person des Herrn Jesus. Und dann kommt diese Erwähnung von Timotheus, die darauf schließen lässt, dass doch vielleicht Paulus der Schreiber ist. Noch ein Grund, warum er dann nicht diesen Brief anfängt, Paulus, Apostel, Jesu Christi und so weiter. So fangen ja manche Briefe an. Des Apostel Paulus. Nun, in Kapitel 3, Vers 1 hatten wir gesehen, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Wenn in diesem Brief der Herr Jesus als der Apostel vor unsere Blicke gestellt wurde, als der, den Gott gesandt hat, dann kann, egal wie groß der Apostel Paulus auch war, er sich nicht daneben stellen. Das wäre völlig unpassend. Da ist einer hier in diesem Brief, der ist Apostel. Das ist der Herr Jesus. Der von Gott Gesandte. Und dann müssen alle anderen weichen. So wie ein Mose weichen musste, ein Aaron weichen musste, so ist auch egal, wer diesen Brief geschrieben hat, ob ein Paulus oder nicht. Die müssen alle zurücktreten, weil die Person des Herrn Jesus alleine dastehen soll. Wir hatten gesehen, da gibt es diese Wolke von Zeugen. Aber dann hat es nicht geheißen, hinschauend auf Mose, hinschauend auf Paulus. Nein. Dann heißt es, hinschauend auf Jesus. Das ist, auf den unser Blick gerichtet sein soll. Dann sagt er noch, dass sie alle grüßen sollen. Und er befiehlt sie der Gnade Gottes an.